Ja.
Ja, jetzt habe ich auf Brickett gedrückt. Ja.
Läuft. Ich frage mal nach Getränken, aber wir haben eigentlich beide noch was.
Ja, ne? Richtig. Und damit hast du auch schon direkt verraten, dass wir heute nur zu zweit hier sitzen.
Genau.
Gastlos, ein Geek-Stammtisch-Classic vielleicht.
Genau, ein Geek-Stammtisch-Classic, das finde ich gut.
Genau.
Mit dem Basti.
Ja, hallo. Und der Dirk.
Hallo.
Aber das wissen die Leute da mittlerweile wahrscheinlich eh schon.
Aber man muss sich immer wieder neu einführen.
Sagt wer?
Sagt Tim.
Tim. Micha.
Ich meine, bei Not Safe for Work wird sie auch konstant immer wieder eingeführt.
Ja, manchmal zwar erst nach einer Stunde. Ne?
Ja, das ist ja egal.
Wo sie angefangen haben, aber manchmal...
Aber dann fällt es ihnen doch noch ein.
Ja. Oh, mir fällt gerade ein, wo ich das erste Errata lese, wir hätten es euch auch schon mal korrigieren können, ne?
Was denn?
Dass die Liane nämlich nicht...
Das ist schon längst korrigiert.
Ist es?
Aber mach doch erstmal.
Ich mach mal bitte. Ruhe.
Ah, da, besser.
War doch irgendwas, ja.
Ja.
Nee, das hast du schon korrigiert.
Ja, das habe ich direkt korrigiert. Direkt als der Tweet kam.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Wo hast du das denn korrigiert?
Ja, auf der Webseite.
Auf der Webseite.
Ist natürlich nicht im Feed, also in den Metadaten der Audiodatei korrigiert.
Ja, gut, aber ach.
Aber im Feed ist korrigiert und damit auch auf der Webseite natürlich.
Genau, weil Diana organisiert natürlich nicht Railslauf, sondern arbeitet da.
Wobei Tim hat korrekterweise darauf hingewiesen, also Tim von Railslauf, dass sie nicht nur Railslauf organisiert, sondern auch Railsgirls.
Gott!
Also sie würde wohl auch Railslauf ein Stück weit mitorganisieren.
Ja.
Bei den ganzen Jungs da ist da so eine weibliche Hand sicherlich nicht verkehrt.
Ja. Definitiv.
Ja, das so das erste Errata vorweg.
In dem ganzen Nerd-Chaos da.
War ein Typo in den Shownotes vom letzten Mal. Was dazu auch passt, der Matthias at Lübken, der ja nach wie vor daran gezweifelt hat, also nicht nach wie vor, der hatte sehr stark daran gezweifelt, dass
jetzt wir überhaupt... Jetzt hast du ihn geoutet, ne?
Ja, das
bisher haben wir ihn immer so als Anonymous...
Ja, aber wenn er jetzt da in den Errata steht, da muss man ja auch mal Klarheit schaffen.
Ja.
Der wird sich da sicherlich persönlich auch nochmal irgendwann zu äußern im Podcast. Er hat uns auf jeden Fall auf Lean UX hingewiesen. Es ist ein Video verlinkt. Ich weiß jetzt, habe es mir jetzt nicht angeguckt.
Auch nicht.
Aber irgendwie User Experience,
Lean, das fand er ganz toll.
Agil und...
Er hat stundenlang danach gesucht.
Richtig.
Um das wiederzufinden, weil er sich daran erinnert hatte, dass er das war.
In dem Kontext sicherlich noch eine Erwähnung wert.
Genau.
Dann
hast du was bestellt?
Ja, ein Gucci Paco habe ich mir am nächsten Tag dann auch bestellt. Diesen Löwen, der da sich bewegt zu Sprache und oder Musik.
Was wunderbar funktioniert.
Ja, zu Sprache und Musik ja, aber irgendwie iPhone anschließend, Freisprecheinrichtung scheint relativ viel Störgeräusche.
Hast du es nicht sogar auch am Rechner angeschlossen? Das war genau das Gleiche?
Nee, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe es nämlich an unser Mischpult angeschlossen.
Und
das hat hervorragend funktioniert. Also ich habe dann
vielleicht
in die Headsets gesprochen und dann hat er sich einfach nur dann bewegt, wenn ich was gesagt habe. Und das war super. Und ich vermute, dass das iPhone da irgendwie zu viel Rauschen oder was auch immer mit rauspustet. Das war auf jeden Fall sehr geil. Der Basti holt das jetzt. Das ist nicht ganz so trivial. Du musst ihn dann an den kleinen Kopfhörerausgang anschließen, den Kollegen. Du kriegst das hin. Ich erzähle einfach schon mal weiter.
In den kleinen Kopfhörer, ich muss das mal sehen.
Ja, mach das mal.
In den kleinen Kopfhörerausgang.
Genau, da ist an dem Mischpult ja so ein großer.
Direkt an dem Mischpult.
Ja, ja.
Ah, okay.
Ja, sonst.
Ich
erzähle einfach mal weiter, du bringst den Gucci Paco da an den Start. Gut, das ist auf jeden Fall, Freisprecheranleitung funktioniert nicht so richtig gut und ich werde ihn dann jetzt nachher auch mal mit nach Hause nehmen. Und du musst das auch noch aufdrehen irgendwo. Das ist
Headphones? Irgendwo. Max?
Ja.
Nee. Schon auf.
Ja, irgendwas musstest du dann noch. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei der Sendung so eine gute Idee ist. Muss auf Mic stellen, ne? Unten. Auf jeden Fall den Löwen. Das ist super für die Hörer jetzt gerade.
Ja, ja. Scheiße, ich hätte
warte
das
mal.
Jetzt...
ich glaube, da.
Nein, das war schlecht.
Ja, egal.
Wir probieren das später aus.
Ich hätte jetzt so gerne ein kleines Video gemacht, wie Dirk. Durch das Teil. Ja, es ist großartig gewesen. Das Video liefern wir nach.
Ja.
So viel zu Gucci Paco.
Kommen wir zum
zu
der perfekten Überleitung
in eigener Sache zum Podcasting. Wir haben es haben einige schon gesehen, weil es haben schon einige draufgeklickt. Der Geek-Stammtisch hat nun Flatter.
Genau. Auch.
Bisher nur der Geek-Stammtisch an sich, noch nicht die einzelnen Episoden. Wobei ich das jetzt noch nicht so riesengroß tragisch finde. Also Und die einzelnen Episoden aus dem Grund noch nicht, weil in dem Feed noch nicht separat eine Summary ausgewiesen ist, die wir dann irgendwie nach Flatter.
Ja, ja, dann müssen wir noch ein bisschen nachbessern.
Dabei ist uns dann aufgefallen, der Feed ist auch nicht ganz valide, weil das iTunes Summary Feld ist eigentlich zu lang, es darf maximal 4000 Zeichen sein und da wir die ganzen Shownotes als Markdown da reinpacken. Ist
das wir müssen uns noch mal prinzipiell was überlegen. Ne?
Da also wird auf jeden Fall noch was passieren.
Wie wir damit umgehen.
Ja, in dem Zuge vielleicht noch genau, Wert. Haben wir auch gar nicht selber gemerkt heute. Wir waren bei der oder sind heute bei der Hörsuppe gefeatured. Oben unter den die fünf Podcasts, die da auftauchen, ist der Geek-Stammtisch auch mit dabei. Der Klaus hat uns darauf hingewiesen.
Voll cool.
Auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut. Vielen Dank an die Hörsuppe. Und bei der Gelegenheit ist uns eingefallen, wir sollten vielleicht dann nochmal über ein Live-Programm nachdenken.
Ach, Dirk, das bringst du immer wieder an hier.
Ja, aber es wird auch toll. Es wird ja auch zwischendurch danach gefragt.
Ernsthaft?
Ja, obwohl dadurch, dass wir so unregelmäßig senden, ist das, glaube ich, ziemlich chaotisch im Moment.
Ja, müssen wir mal schauen.
Stringenter zu festgelegten Zeitpunkten.
Müssen wir mal einen Sendeplan machen.
Ja, redaktionell gepflegt. Ja. No, sonst noch was?
Genau, jetzt, nö.
Soll ich da?
Ach so, doch, also zu der Hörsuppe nicht, ne?
Nee,
also,
zu der Hörsuppe, das war's.
Genau, jetzt nur noch die Sache mit den News aus dem Podcasting-Cluster Cologne.
Genau.
Gibt's was Neues?
Da gibt's was Neues, und zwar die Nerdkunde. Genau, der neue Podcast von und mit dem Bodo, dem Klaus, dem Lukas und dem Tobi.
Genau.
Zwei davon ja schon mal hier als Gast gewesen und die anderen werden wir
wiederholt Male.
Genau, der Lukas schon zweimal.
Genau, das ist ein Nerdkunde, die Substantiv Feminin. Ein Podcast über Nerdkultur und alles, was Nerds interessiert.
Ja.
Es sprechen vier Kölner Nerds.
Die nullte Ausgabe ist gestern Abend dann, glaube ich, oder nee, heute.
Ich kann es dir nicht genau live sagen.
Gestern Abend war sie noch nicht. Ich habe irgendwann kurz nach 10 gecheckt und da war es noch nicht.
Ist auf jeden Fall, keine Ahnung, zwei Stunden knapp.
Genau.
Geworden über dies und das. Ich habe schon reingehört, ich hatte leider noch nicht die Zeit, mich da weiter tiefer reinzuhören. Also die ersten paar Minuten habe ich gehört. Klingt super.
Ja, hervorragend produziert, würde ich sagen.
Genau. Das Equipment kennen wir nämlich auch zufällig, mit dem das produziert wurde. nö, aber werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen, was die Jungs da so erzählen.
Ich finde es ja, sie haben ein bisschen gefuscht, ne? Sie haben sich das Logo ja großartigerweise von der Liane machen lassen. Dementsprechend geil ist das geworden.
Bei uns war auch ein Designer dran.
Ja, vielleicht.
Auf jeden Fall kannst du mit Photoshop umgehen.
Ja, das macht mich, glaube ich, aber wenn man Liane fragt, nicht zum
dass
Liane gefallen würde, wenn ich mich Designer nenne. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schickes Logo geworden.
Ja. Und sie haben auch das GST-Kitchen benutzt, also das API-Command-Line-Tool, haben 1000 Issues angelegt und Feature-Requests und da bin ich mal gespannt, was da noch so.
Ja, da werden wir auf jeden Fall noch nachbessern.
Das was da so rausfällt, ja.
Jetzt schon mehrfach. Noch ein anderer hat das ja auch schon
verwendet.
Das finden wir auf jeden Fall cool.
Gut, weiter so.
Dann haben wir so den eigenen Kram damit durch, ne?
Jupp.
Dann Ruby. Da haben wir ja verschiedene Sachen gefunden, die sich so grob um das Thema gutes, objektorientiertes Design und gutes Coding drehen, würde ich jetzt mal
sagen. Ist das wirklich Ruby-spezifisch, was er da erzählt?
Nee.
Ich glaube nicht, ne? Das ist ja...
Nee, aber...
Das kommt aus den Ruby Rogues,
und auch die Tools, die dann irgendwie in diesem Umfeld sind, sind halt irgendwie so alle Ruby-relevant, aber grundsätzlich... Ja, wir können ja einfach erstmal sagen, worum es geht.
Ja, bitte.
Und zwar, muss ich nochmal nachgucken, was genau war, das steht natürlich wieder an der falschen Stelle. Sandy Metz hat in den Ruby Rogues erzählt, dass es einige Regeln gibt, also eigentlich vier, die so von größerer Relevanz sind, was die Programmierung angeht. Die werden da zum einen, die Klasse sollte nicht länger als 100 Zeilen sein. Eine Methode darf nicht länger als 5 Zeilen sein. Man kann nicht mehr als 4 Parameter an eine Methode übergeben und man kann nicht einfach nur einen riesen Hash machen, wo dann irgendwie alles drin ist. Ich
wollte gerade sagen.
In einem Rails-Controller, man kann nur ein einziges Objekt instanzieren und damit darf man dann irgendwas machen.
In einer Controller-Action
darf man in einer Controller-Action darf man ein Objekt instanzieren und mit dem irgendwas tun.
Mhm.
Das ist jetzt halt dann schon Rails-spezifisch mehr oder weniger. Und man kann die Regeln brechen, wenn man seinen Pair dazu bringt, damit konform zu gehen.
Mhm. Müssen wir erstmal den einen oder anderen Pair dazu bringen, überhaupt diese Regeln sich zu beachten.
Ja, genau.
Also, ja, das ist interessant.
Genau, ist interessant. Und also insofern ist es halt, glaube ich, halt auf Ruby jetzt gemünzt, weil andere Sprachen möglicherweise mehr Zahlen sowieso brauchen.
Also auch wenn ich an so ein typisches Rails-Projekt denke, 100 Zeilen pro Klasse ist schon verdammt wenig.
Also ja.
Denk dir mal so ein Active Record Model, wenn du da allein schon Validations drin hast.
Ja, genau.
Dann hast du ja schon schnell die Hälfte verbraten.
Dann bist du schon bald weg. Ja, aber was da halt dazu führt, ist eigentlich Business-Logik dann da nicht zu stehen hat, ne?
Ja.
Also du kommst dann dazu, dass du die Business-Logik sowieso woanders hinpacken musst.
Und dann da Active Model Validations einbaust.
Also ja, Validierung ist ja immer so ein Ding, ne? Wo geht's genau hin?
Ja, das, nee, aber oh, ja. Also ich finde halt, ich finde das halt so als wie soll ich sagen, so ein Marker, so ein etwas, was man im Hinterkopf behält, so wie lange, also scheiße, das Teil ist schon 700 Zeilen lang, da stimmt doch irgendwas nicht.
Ja.
Ist natürlich ganz gut, wenn man das halt vielleicht schon vorher merkt.
Und ich finde vor allen Dingen die Regel mit den Methodenlängen interessanter als die Klassenlänge.
Auf jeden Fall. Also die Gesamtklasse, dann zählen dann auch Sachen dazu, die du dann da reinmixt oder nicht. Oder also da kann man ja jetzt, also da kann man auch cheaten, ne?
Um
das zu erreichen. Und einfach das so als Guideline mehr zu betrachten als Regel, ist auf jeden Fall, also ich glaube, Regel ist vielleicht auch der falsche Begriff.
Ja, würde ich zumindest so sehen und du wahrscheinlich auch, aber
da steht Rules.
Tatsächlich. Da steht Rules und sie sieht das auch als harte Rules. Ja, und eigentlich wollte sie 4 Zahlen auch nur pro Methode, aber irgendwie mussten es da doch 5 sein. Ja,
ab und zu muss man auch was implementieren.
Ja, genau. Nee, aber also gerade mit den Mixins hat man ja auch schon mal darüber gesprochen. Das ist halt komplett gecheatet, ne? Im Grunde.
Wenn man jetzt da muss man halt tierisch aufpassen, dass man nicht irgendwie, das muss ich ja nicht selber.
Genau,
dann hast du nämlich schlimmer macht als vorher.
So ein Associations Mix-In, Validations Mix-In und ich habe auch noch hier.
Ich habe noch Platz. Ich habe noch 43 Zeilen Platz.
Läuft.
aber interessant. Also auch als Denkanstoß und als Orientierungshilfe, gerade beim Pairing, ne, wo man dann mal so Sanity-Check macht.
Genau. So, hier, pass mal auf.
Wird aber lange Methode, kann man das nicht
anders machen. Ich sehe den Kopf der Methode gar nicht mehr. Was ist da los? Mhm.
Wobei 4 Input-Parameter finde ich auch interessant. Also Option-Hash zählt dann nicht?
Option-Hash, ist eine gute Frage. Option-Hash würde ja als ein Parameter zählen.
Aber das wollen die ja nicht, ne? Also das ging ja, also Option-Hash ist schon...
Ja, was machst du dann aber zum Beispiel mit sowas wie hier diesen ganzen Content-Tech-Helpern bei...
Hast du schon verloren, ne?
Bereich? Und das sind ja nun mal, also das sind ja auch beliebige Sachen, die dann da dran...
Und man denkt jetzt mal weiter an so Named-Parameters, dann klappt die Regel schon gar nicht mehr.
Wieso? Okay. Da kann man doch auch...
Ja, dann hast du ja dann, wenn du kein Option-Hash mehr machst, sondern alle Parameter benannt angibst.
Na, also einen riesen Option-Hash soll man ja nicht machen, laut der Regel. Aber das ist natürlich auch extrem kontextabhängig.
Ich also gerade so
was im View-Bereich, wo die Optionen ja auch völlig frei sind im Grunde und einfach als Attribute mit an das Element gehangen werden, weiß ich nicht, ob das dann da Zulässigkeit hat.
Ja, also
so Guidelines, also
auch wieder als Guideline, so, ja. Wobei ich muss sagen, so wenn, also abgesehen von dem Options Hash, finde ich selber geschriebene oder wenn ich Code von anderen sehe, Methoden, die tatsächlich 3 oder 4 oder mehr Optionen haben, sind mir immer suspekt.
Ja.
Also das fühlt sich dann meistens auch so ein bisschen clunky an, die so zu benutzen, weil welche Reihenfolge waren nochmal, welche Parameter, wenn du so 2, 3 hast, also wenn du so 2 hast und vielleicht noch so ein Option Hash, dann ist das halt in der Regel. Ist das noch klar?
Genau.
Ne? Aber wenn du dann irgendwie 5 Parameter merken musst und die Reihenfolge.
Ja, und ohne
den Parameter. Und dann hast du am besten noch so True-False-Parameterketten da drin.
Ja, genau.
String true, 0, false,
genau.
Nil. Und dann sollte man sich natürlich dann tatsächlich, also da in der Hinsicht finde ich das halt super, weil dann muss man sich natürlich auch überlegen, kann man das nicht irgendwie anders runterbrechen? Kann man nicht vielleicht daraus mehrere Methoden machen und das durch den Namen irgendwie eindeutiger machen, was das halt eigentlich sein soll?
Genau. Kann man mal so machen, ne?
Ist verlinkt.
Und dazu gibt's auf jeden Fall, was habe ich denn hier noch verlinkt? In so einem GIST, das sind die, glaube ich. Achso, ja, da sind irgendwie noch mehrere Regeln dabei gewesen. Es gibt auf jeden Fall Pelusa, heißt Pelusa? Ja, Pelusa. Von CodeGram, Pelusa. ist ein Static Analysis Lint Type Tool to improve your OO Ruby Code. Aha. Und der checkt halt auch so Sachen. Hier ist, ja, der sagt jetzt sogar hier in dem Beispiel irgendwie, die Klasse muss weniger als 50 Zeilen sein.
Ja.
Ist dann die Frage, was da dann noch an Implementierung stattfindet irgendwann.
Ja.
Und also, macht dann halt sowas irgendwie, ne, hier weniger als 3 Instanzvariablen.
Ich finde halt, also ich finde halt solche Sachen, das ist halt, das sind halt so, die musst du halt ins Extrem treiben, wenn du darüber schreibst oder eine Meinung ja, so in der Richtung hast, damit du halt ausreichend Diskussionen erzeugst. Genau, ja, aber das hat doch mit der Praxis ja dann
ja, nicht relativ so wenig zu tun. Aber ja, das Interessante ist, es gibt halt ein Tool, was konkret auf solche Sachen halt prüft und weniger auf
das ist das
Pelusa.
Pelusa.
Genau. Ja, wobei so Sachen wie Instanzvariablen, wenn die überhand nehmen, ist halt auch wieder komisch. Naja. Was ich übrigens wirklich gut als Regel finde, ist ein Objekt pro Controller-Action.
Ja, definitiv, weil also das kann man sich ja auch perfekt mit den Skinny-Controller sowieso.
Genau, also da das ist wirklich was, da kann man sich, glaube ich, konstant dran halten.
Zwingt einen vielleicht so eine Art Service-Layer, wenn man mehrere Sachen wirklich braucht.
Ja, das ist, glaube ich, was auch relativ leicht zu erreichen ist.
Ja.
Naja.
Auf jeden Fall auch eine gute Guideline. Ja.
Okay, und dieses Pelusa checkt halt solche Dinge irgendwie und gibt einem das irgendwie aus und lässt sich sicherlich auch in den Bildprozess irgendwie integrieren. Weiß nicht, ob der dann da, ja, wahrscheinlich wird das irgendwie so sein. Ist aber auf einer anderen Ebene als irgendwelche anderen Metrik-Checker. Der Basti hatte da noch was gefunden.
Ja, toll, jetzt hast du den ganzen Redaktionsplan hier über den Haufen geworfen.
Ja, ich schiebe das andere dahinter und dann, das passt doch hier viel besser zu.
Ja, ja, genau, also ich bin, glaube ich, ach scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wo es ursprünglich her hatte, so ein Artikel über so Code-Metriken, Codes, also so Metriken im Sinne von statische Analysen von Code, gestolpert und neben diesen ganzen Flock und sonstigen Dingern von der Seattle RB gab es halt noch Kane.
Das ist von Square, ist das?
Genau, das kannte ich noch nicht. Das ist ein bisschen weniger brutal, was halt so Bewertungssachen angeht, hat auch etwas weniger Checks drin. Was ich halt ganz cool fand daran, ist halt, dass man halt auch relativ einfach eigene Checks bauen kann, wenn man an speziellen Sachen interessiert ist. Was halt mitkommt, ist halt so ein Style-Checker, irgendwie so, ja, ein Trailing White Space, irgendwie, wie breit sind deine Zahlen und auch, was ich auch sehr geil fand, ist im Ruby-Code zu gucken, ob da Tabs drin sind. sehr nett.
Das ist cool.
Das ist echt cool. Das geht ja gar nicht, so Mischdinger.
Nee.
Vor allem, ich habe auch schon Sachen gesehen, wo hinter dem Death ein Tab ist.
Ja.
Und dann der Name kommt.
Ja, ja.
Leider schluckt das der Parser. Naja. ABC, also eine ABC-Metrik, also hier irgendwie Assignments und Branching und Condition innerhalb von Methoden und Implementierungsblöcken irgendwie so.
Ja.
Wie ist dieser Code verwurstelt? Ja, keine Ahnung, wie viel man davon in fünf Zeilen kann man da viel von unterbringen.
Das glaube ich auch.
Du kannst ja kompakt schreiben. Übrigens dann auch blöd, ne, wenn du dann anfängst, Sachen unleserlich kompakt zu bauen, damit
genau, nur damit du unter diesen Threshold,
was in Ruby ja sehr gut geht. Dann gibt's noch so ein Doc-Checking, also so gucken, hat das Ding überhaupt ein README, das ganze Projekt, oder so ganz basic Sachen. Aber auch irgendwie hast du eine Klasse überhaupt dokumentiert oder die öffentlichen Methoden. Also da gibt's irgendwie, diesen Doc-Check habe ich mir nicht genau angeschaut.
Ja, du dokumentieren halt, macht ja auch.
Ja, du kannst das halt auch alles konfigurieren. Ne? Du kannst halt sagen, okay, ich dokumentiere jetzt nicht jedes ganze Detail, aber ich möchte eine Dokumentation zur Klasse haben.
Ja, okay.
Das finde ich gar nicht so schlecht. Also so ein bisschen,
ja,
das zwingt einen auch so ein bisschen dann auch nochmal auszudrücken, worum geht's denn da eigentlich?
Ja.
Und das, so Klassen selber sollten ja auch eher konstant sein. Ne?
Genau, das heißt, das wird sich selten ändern.
Das wird sich selten so in grundlegend ändern, was das Ding irgendwie macht an Verantwortung oder so. Gut, bei Methoden, wenn die natürlich nur 5 Zeilen lang sind und nur 2 Parameter haben, dann sollten sie ja auch ziemlich selbsterklärend sein.
Genau.
Aber bei so einer Klasse, so als Gesamtkonzept, fand ich das gar nicht so schlecht. Also diese Argumentation, warum denn da so ein Doc-Checker halt da ist. Ne?
Ja, und ja, dabei finde ich dann halt wichtig, dass sich so ein Tool anpassen lässt.
Genau, ne? Du kannst halt alles konfigurieren, du kannst so ein .kane-File auch in deinem Projektverzeichnis anlegen, dann musst du nicht alles mal als Argument übergeben, also ähnlich wie so ein .aspect-File.
Ja, ja.
Man kann das halt über so einen Custom-Checker oder wie das heißt, kann man noch, glaube ich, ganz gut das irgendwie ins CI integrieren, wenn man noch von außen irgendwie andere Metriken bekommt, also von anderen Tools, die gelaufen sind,
ja,
kannst du dann halt das halt einlesen und das dann halt auch als Validation sozusagen mit einbauen. Ja, du siehst dann in einem Teil, in einem Ding siehst du, okay, da waren die Zeilen zu lang, hier ist irgendwie diese ABC-Metrik angeschlagen, weil das zu komplex ist. Ah, okay. Ach ja, und deine Coverage ist halt unter 90% oder irgendwie sowas.
Man könnte ja dann, also Coverage, klar, aber man könnte ja dann, wenn es gerade um Ziel läuft, auch sagen, dein Bild ist länger als x Minuten gelaufen.
Ja, das müsste sogar auch gehen. Oder man kann natürlich auch sagen, nicht nur absoluten Coverage-Wert, sondern dein Ziel hat festgestellt, du bist 10% schlechter als vorher.
Ja.
Du kannst das halt auch als Prozentwert eintragen und sagen, wenn das halt größer als irgendetwas ist, was du liest.
Ja, gerade diese relative Veränderung ist ja auch bei dem, was Kane selber macht, irgendwie interessant. Ja, ne?
Vielleicht. Gut, das weiß ich nicht genau, wie man das dann bauen könnte damit, aber es ist, wie gesagt, das ist, also die bieten halt eine relativ coole API an, um so einen Checker, so einen Custom-Checker da einzubauen. Du kriegst halt Zugriff dann auf den AST, der dann irgendwie da gepasst wird mit Ripper oder irgend so ein Ruby-AST-Parsing-Ding und ja, und ansonsten, ja, je nachdem, was man sich dann noch so vorstellen kann, kann man da einbauen. Theoretisch kann man natürlich auch Flock da einbauen.
Okay, aber fällt jetzt bei Kane so wie diesem Pelusa so eine Checkliste raus? Das hast du nicht, das hast du nicht, sondern oder
ein Score? Nee, das sind nur die Validations, also nur die Verletzungen sozusagen von deinen Regeln werden.
Aber da fällt kein Scoring raus wie bei Flock?
Nein.
Okay, dann ist das ja mit dem Relativen wahrscheinlich eher unrealistisch.
Ist schwierig dann zu bauen, ja. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass das nicht so ein, auch das auf einen Wert das zusammendampft.
Ja, ja, klar.
Sondern da so in diesen einzelnen Rubriken guckt. Also ich weiß nicht genau, wie das bei den ABC-Dingern ist. Ich glaube, der zeigt dann einfach nur dann die Top X an. Also du sagst einfach, reporte mir alles, was halt über X ist an ABC-Metric und der zeigt dir dann einfach die Top so und so halt an.
Ja, aber das in Kombination mit, also wenn man jetzt Flock nimmt, um so einen Score zu kriegen, den man dann über die Zeit tracken kann und relative Veränderungen mitkriegt, weil dann könnte man ja sagen, wir ignorieren einfach den Score an sich, wir wollen aber keine drastischen Veränderungen zwischen Builds haben. Das ist dann ja vielleicht, dann ja, da kann man sich, glaube ich, ganz
cool kann man Sachen sich vielleicht überlegen. Was ganz cool basteln, ja. Und ich glaube, dieses Pelusa, das kannte ich ja vorher jetzt nicht, bevor du es jetzt hier gerade erwähnt hast, das möchte ich mir, glaube ich, auch mal anschauen. Weil letztens gefragt wurde, ist nach so einem Ruby-Linter.
Ja, ja, genau.
Das ist vielleicht... War mir nämlich keiner bekannt und auch die Notwendigkeit dafür war mir nicht klar.
Ja,
das Pelusa
ist ja auch kein richtiger Ruby-Linter, ne? Das ist ja schon sehr opinionated.
Ja, aber hier, also in der Readme steht irgendwas von Static Analysis Lint Type Tool to improve your OO Ruby Code.
Ja, aber wie gesagt, der sagt halt, ne, hier Klasse weniger als 50 Zeilen. Das ist jetzt halt kein Ruby Linting.
Ja, ja, das ist
in dem Sinne. Das, was du da bei Kane meintest, keine Tabs, keine.
Das geht schon mehr in die Richtung.
Ne, das ist halt eher so ein Linting.
Ja, aber ich bin ja auch der Meinung, man braucht das eigentlich nicht.
Ja, der Meinung bin ich auch.
Also, ja. Du wirst ja direkt geohrfeigt, wenn du irgendwie Tabs und Spaces mixt und so ein Kack.
Ja.
Also, das, naja.
Naja, aber vielleicht als Abschluss zu dem Thema noch, bei all diesen Dingen ist halt wichtig, dass man sich nicht irgendwie hart dran hält und versucht da...
Ja, man darf sich ja nicht treiben lassen von so einem
Tools, ne? Also diese Tools sollten einen nicht treiben, egal ob es jetzt so es ist wie Flock, diese Regeln, was bei Kane rausfällt oder auch Coverage.
Oder Code Climate.
Oder Code Climate, genau, um da so einen Dienst, wenn man da so einen Dienst einbindet. Da, wichtig ist, glaube ich, wenn es über die Zeit passiert, dass man die Änderungen über die Zeit mitkriegt, wo hat man drastische Änderungen in seinem Code, weil das ist, glaube ich, oft immer ein gutes oder ja, eigentlich immer ein gutes Indiz, dass sich irgendwas massiv geändert hat. Aber sich treiben zu lassen,
ist, man sollte auf keinen Fall irgendwie dogmatisch dann versuchen, irgendwelche Scores zu befriedigen.
Nee. Dafür ist Software einfach zu individuell immer noch an Stellen.
Ja.
Und fördert Skills möglicherweise in die falsche Richtung.
Jo.
Wenn man dann anfängt, nur noch hier streng die Regeln da zu implementieren und Scores hochzutreiben.
Code Climate Orientated.
Ja, genau. Weil da haben wir dann, was wir am Anfang schon gesagt haben, mit ich inkludiere einfach Mix ins ohne Ende und packe alles in einen Zeiler und sowas.
Ja, also ja, und manche Sachen sind auch einfach zu streng. Ne? Also wenn jetzt um Duplication-Check und Similarity-Check dann die Validations angemeckert werden, weil da zweimal Validates Presence Off steht.
Ja, ist halt doof.
Das ist halt dann auf der falschen Ebene dann irgendwie adressiert. Ne?
Ja.
Ja, gut.
das zum Thema irgendwie Codeanalyse
und Metriken und so weiter.
Ja,
mhm.
Ja, dann habe ich irgendwie was gefunden. Ich weiß gar nicht, über welchen.
Die Matrix Lib.
Genau, gibt's auf jeden Fall die Matrix
Library.
Und ja, gibt's irgendwie Matrix? Kannst du Require Matrix machen?
Es geht um die mathematischen
Matrizen.
Matrizen.
Mhm. Genau, nicht um das Matrix. Virtuelle Konstrukt. Das ist, glaube ich, in Ruby auch nicht effizient zu implementieren, auf lange Sicht.
Ja, aber gut, ich meine, es können ja auch keine Threads, also wie soll das denn funktionieren?
Richtig, richtig. Ne? Dafür gibt es auch die C-Matrix.
Ja.
auf jeden Fall geht es hier um Matrizen.
Mhm.
Und ja, das sind dann im Grunde, man legt so verschachtelte Arrays an, so sieht das dann halt aus.
Mhm.
Und dann hat man als Ergebnis, kann man halt irgendwie so Matrizenoperationen darauf ausführen.
Genau, kann irgendwie auf die...
Ist jetzt für viele, also im ist wahrscheinlich deswegen forgotten, weil es halt auch selten den Bedarf gibt, irgendwie Matrizenoperationen auf irgendwas durchzuführen. Aber ja, nichtsdestotrotz gibt es ja oft Probleme, die sich über Matrizen ganz elegant abbilden lassen. Das vergisst man dann vielleicht, wenn man auch wieder vergessen hat, was Matrizen genau waren und was die so können. Aber das hat sicherlich auch Anwendungsbereiche in nicht grafisch orientierten Problemfeldern. Also wenn man jetzt irgendwie Spiele entwickelt, dann hat man ja dauernd mit Matrizen zu tun. Also irgendwie 3D-Kram oder so. Aber da lassen sich bestimmt auch ganz andere interessante Sachen mitmachen. Ja, auf jeden Fall, der Artikel gibt da, glaube ich, so eine ganz gute Einführung mit ein paar Beispielen, was man da so mitmachen kann.
Genau. Ja. Schlechte Angewohnheiten.
Schlechte Angewohnheiten.
7 Stück.
7, ja, 7 an der Zahl. Gibt es bestimmt noch mehr oder einige sagen vielleicht auch weniger.
Genau, ein Artikel bei den Java Code Geeks. Java. Enterprise. Triggerwarnung.
Ich wollte es ja nicht gesagt haben. Triggerwarnung ist eigentlich gar kein gutes Wort.
Ja, ich weiß.
Wir sollten das einstellen.
First, all code is crap.
Except mine. Ja, das ist so der erste Punkt, ne? Alles ist scheiße, bitte mein Code, der ist super.
Ja.
Der Autor sagt halt, hier,
nicht kritisieren,
Bad News für dich, sein, ja. Aller Code ist scheiße.
Ja, genau. I fix that in a second, Catastrophe.
Genau, dieses, was Schlimmes ist passiert, ich mach das ganz schnell fertig, Shortcut, bam. Läuft dann vielleicht gerade getaped, getackert und dann wird es halt nicht richtig gefixt.
Keiner lernt was dabei.
Und dabei ist wichtig, oder also er hat halt in diesem Artikel immer den Habit und dann, wie man es fixen kann.
Genau.
Und dabei ist es halt, ne, trau dir nicht selber in diesen gefährlichen Situationen, frag halt jemanden, lass das von jemandem reviewen. Und da sieht man dann wieder hier Java, ne? Get manager to sign off.
Das nächste reiht sich dann auch ganz gut ein, ne? That will only take a second. Misconception.
Genau. Das Feature ist fertig.
Ja,
2 Wochen später immer noch nicht deployed.
Das reiht sich ja ganz gut ein, das fixe ich in einer Sekunde, ne? Das ist genau.
Ja, wir halten fest, Entwickler können einfach nicht abschätzen und überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten grundsätzlich.
The Ego Spiral ist dann der Punkt 4. Das geht das in die Richtung von dem ersten oder worum geht's da?
Nee, irgendwie einfach hier so, ne, meine Lösung ist besser als deine Lösung. Das ist mehr so ein bisschen in die erste, wobei das bei der ersten ja mehr so, ich muss halt Hauptsache kritisieren.
Bashen.
Dieses Ego-Spiral. Mhm. Keiner ist irgendwie bereit, einen Kompromiss einzugehen, zurückzugehen.
Big egos are one of the biggest non-technical issues for any programmer.
Ja. Ja.
It wasn't me. Auch sehr schön. Also vor allem, wenn man in Teams arbeitet und so. Dann
genau,
ist das,
ich weiß nicht. Macht jeder mal Fehler und wichtig ist da einfach,
das wieder
dann auch zu stehen. Und
regelmäßig hört man das.
Ja, und muss man einfach dann fixen.
Genau.
Und wichtig finde ich dann auch, ne, also wenn dann jemand das auch sagt, dass das war, dass die anderen das nicht blamen, sondern dass man dann versucht, wie kann ich es denn in Zukunft vermeiden? Also letztes habe ich halt
nur heimlich Git Blame machen und
ja, das Blame kann man ja immer machen. Man muss ja die Leute auch ansprechen.
Ja.
Ich habe jetzt irgendwie letzte Woche irgendwie einen ganz blöden Fehler gehabt und ja, da haben wir uns dann halt gefragt, okay, blöd, dass das passiert ist, aber wieso ist kein einziger Alert angegangen, obwohl es welche gibt, die haben halt alle versagt.
Ja, durch mehrere Schichten hindurch, wenn ich mich recht entsinne.
Und irgendwie 2 Tage später plöppt dann irgendwie ein Airbrake an einer ganz anderen Stelle auf und sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung.
Das ist eine Exception, ja. It wasn't me, ist das dann verwandt mit It works for me?
Ich glaube schon. Works on my machine. Ja.
Oder es hat doch am Freitag noch funktioniert. Das ist auch so ein typischer Spruch, den man dann montags morgens...
Das kann nicht sein.
Genau. Dann haben wir noch den Punkt 6. Können wir mal kurz gucken, was hier noch so ist. So the Demotivated Genius.
Ja, und da geht's halt, ne? Hier, getting shit done.
Repetitive tasks and simple tasks are not the best motivators. Ja, gut, ja. Aber sie müssen
halt trotzdem gemacht werden. Die sind einfach kacke, die müssen trotzdem gemacht werden.
Umso besser, wenn man da automatisieren kann. Oder
ja, aber manchmal gibt es einfach scheiß Aufgaben.
Und da muss man dann einfach durch.
Und das, ich finde, das gehört auch dazu, Dinge fertig machen.
Ja, 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 abschließen. Das ist halt dann, klar, irgendwie am Anfang ist vielleicht alles cool und neu und geil. Und
ja, aber
dann so die letzten Meter stehen, ja. Die letzten Meter sind dann halt manchmal ein bisschen.
Das sind dann halt auch Dinge, zäher. Ne, sowas wie irgendwie die Readme noch dazu packen, irgendwie das Deployment noch fertig machen.
Ja, und auf Staging nochmal durchtesten, genau. Und so ein
Kack. Das sind halt dann Sachen, die lassen sich dann halt auch nur bedingt automatisieren, müssen gemacht werden.
Müssen trotzdem gemacht werden, ja.
Und da gibt's halt auch kein richtiges How to fix it.
Ja, man hat halt nicht immer ein Dokumentationsteam, ein QA-Team und ein Sys-Admin-Team, ja, die dann halt diese alle Sachen machen.
Genau.
Dann haben wir noch den Premature Programmer.
Genau.
If programming was sex, there would be a lot of unsatisfied computers. Oh Gott.
Ja, das geht eigentlich dann stärker in diese Richtung. Getting things done. Und es ist dann hier, do things halfway through and then fall asleep. Ah ja, das die Metapher passt eigentlich auch ganz gut. Also ne, man muss halt Sachen einfach fertig machen.
Ich glaube, wir haben auch schon
super mit dem Punkt davor.
Ich glaube, wir haben schon einen Sendungstitel, oder? Unsatisfied Computer.
Ja,
das ist schon geil.
Großartig.
Oh, herrlich. Das war auch schon der Punkt 7, genau.
Genau. Ja, und der spielt eigentlich ganz gut mit dem 6. zusammen.
Ich finde das halt ganz cool. Das sind halt keine irgendwie Secrets oder so, sondern es ist halt einfach mal gesagt, was Sache ist, ne?
Genau.
Und
genau.
Wenn man mal ehrlich ist, findet man das, glaube ich, überall und,
ja, und
in der Regel auch bei einem selber.
Genau, da kann sich, glaube ich, keiner von falsch sprechen, dass er es nie getan hat, sowas. Und sich die einfach nochmal in Erinnerung zu rufen und zu sagen, dass da muss ich dran arbeiten, ist eine gute Sache.
Ja.
Ja. So viel dazu.
So viel dazu. So
Ruby-Zeug.
Ja, haben wir jetzt noch ein bisschen Klunker, also Gems.
Gems haben wir.
Das war eine Überleitung. Ist natürlich jetzt auch Ruby, aber na gut.
Ja, was soll's.
Das hast du, genau.
Genau, weil wir hatten ja letztens über Tor gesprochen, glaube ich mehrfach. Und da ist letztendlich reingetragen worden, das Gli-Gem, Git-like Interface. Ja, so ein Tool, um
Git-like Interface Command Line Parser heißt es in dem Titel der README.
Ja, okay, aber also das GLI steht halt für Git-like
Interface. Ja, genau, und das ist aber wohl ein Parser, ne?
Genau, für, genau. Der macht halt
Subcommands
und das alles Option, so Options, genau, das Subcommands und Options Parser.
Geht
so.
Halt, geht auch mit Tor, ist aber natürlich nicht wirklich dokumentiert und an manchen Stellen auch ein bisschen sehr seltsam und
genau.
Ist nicht speziell dafür gemacht, dann ganze andere Optionsbäume, je nach Unterkommando zu haben und.
Ja, obwohl das Rails-Kommando macht das ja, ne? Subcommands sind ja alle Tor und haben eigentlich ziemlich unterschiedliche
Optionsbäume. Aber du kannst trotzdem globale Options setzen und an der Subcommand nochmal andere Options. Also ich habe das halt in einem Tor-Ding mal probiert mit so Subcommand und dann noch Options da dran. Das ging jetzt so irgendwann, aber es war total komisch, das zu bauen. Das fühlte sich sehr.
Also das scheint hiermit sehr cool zu funktionieren. Mhm. Die Dokumentation ist auch sehr aufgeräumt, sehr sehr gut gemacht.
Sehr aufgeräumt könnte ja auch heißen, nicht vorhanden.
Nee, positiv also, gemeint. Also,
positiv,
ja. Sehr, sehr gut dokumentiert. Ist alles so DSL-like mit nur so Blöcken. Also da finde ich den Toransatz mit einfach Klassen ein bisschen sympathischer, aber scheint ganz cool zu funktionieren. Und von dem gleichen Autor gibt es noch Metadone. Das ist nur Command-Line-Option-Parsing, ohne dieses
Subcommand-Feature.
Also wer jetzt, wem das dann irgendwie zu viel ist, wobei ich jetzt nicht weiß, warum man nicht einfach immer dasselbe Tool dann verwendet, aber die basieren wohl auch nicht aufeinander. Also das ist nicht so, dass das Gli, also das Gli hat auf jeden Fall nicht das Metadone als Gem-Dependency, was ich jetzt eigentlich erwartet hatte.
Ja, das ist komisch, ja.
Naja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen abgespeckter, wenn man nicht ganz so umfangreiche Sachen machen muss.
Genau. Und dann noch, cool, muss ich mir mal angucken.
Ja. Ja, dann was für die Frontendler unter uns. so ein CSS, also redundante CSS-Selektoren finden in seinem CNS. CSS heißt das, sinnigerweise. Ja, sah auch ganz gut aus und macht das auch statisch vor allen Dingen, also außerhalb des, also muss nicht
im Browser laufen. CSS Redundancy Analyzer that analyzes redundancy.
Genau.
Schön.
Ja, steht halt auch drin, ne? Es wird nicht alles machen und, aber ja, es ist ein ganz guter Einstieg und wird einem schon weiterhelfen.
Und wo ich es gerade sehe, GitHub.io.
Oh ja, GitHub.io.
Das,
GitHub Pages sind umgezogen
auf
aus Sicherheitsgründen.
IO aus Sicherheitsgründen, obwohl noch nie was passiert ist, aber so einfach präemptiv. Und dazu gab es einen sehr geilen Artikel im GitHub-Blog, welche möglichen Angriffsvektoren es da gibt.
Also die im Kopf oder?
Nein, habe ich nicht im Kopf. Habe ich zwar gelesen und fand ich auch gut. Da waren, also es ist halt sowas wie Session Fixation und irgendwelche anderen Sachen. Also es ist ja nicht das Problem, dass du dann irgendwie auf Cookies zugreifen kannst in der Subdomain, aber du kannst halt die von der übergeordneten Domain überschreiben. Cross-Tossing, bla, also total. Also dieser Blogpost ist halt wieder mal echt der Knaller. Der ist halt ewig lang, ewig detailliert mit Codebeispielen, mit wie das mit den Cookies überhaupt funktioniert und Cookie-Escaping und Cookie Overflow gibt's dann auch noch. Also so ein richtig, richtig langes Teil. Fand ich sehr, sehr lesenswert.
Ja, und es ist eigentlich ganz interessant, dass die so einen Switch aus Security Reasons machen.
Ja, fand ich fand ich halt auch. Also vor allem dieser Blogpost ist halt wieder der Knaller. Also hat gar nichts speziell mit GitHub zu tun, sondern ist halt mehr so ein
Security-Blogpost.
So ein Security-Blogpost,
okay,
was man halt achten muss, gerade wenn du auch so Mehrmandanten-Dinger irgendwie hast, ne? Du bist irgendwie Hoster oder hast irgendwelche Sachen, die nicht unter deiner Kontrolle liegen, aber als Subdomain bei dir laufen, worauf man dann noch so achten muss, ne?
Ja. Wichtig ist auf jeden Fall für irgendwie Betreiber von GitHub Pages, es gibt einen Redirect noch, ne? Also die werden im Moment alle redirected.
Genau.
Stand da jetzt was, dass die das irgendwann abschalten? Wahrscheinlich
werden sie
es
irgendwann abschalten. Wahrscheinlich nicht abschalten. Genau, also es gibt einen Redirect, IPs haben sich aber nicht geändert. Das heißt, mit Custom Domain ist sowieso alles cool.
Genau. Obwohl da letztes Jahr war, sie fügen eine neue IP hinzu, ne?
Ja, das war aber nicht für Pages, glaube ich, sondern für GitHub.
Ja, für GitHub war das.
Pages
fällt läuft mir nur in dem Zuge ein, genau, dass sie wo IP gesagt hast.
Genau. Gut.
Genau.
Ein bisschen.
Da wären wir schon in der Rubrik Cool Stuff, würde ich sagen.
Reingerutscht.
Genau. Was für eine elegante Überleitung.
Ja.
Boundary.
Boundary?
Network Monitoring.
Ach,
und zwar in.
Hat jemand vorgeschwärmt von.
Genau. Also ziemlich krass. Also man sieht dann halt, was für ein Netzwerk, wie viel zwischen Nodes läuft, auf was, ja, unterschiedliche Protokolle, also man kann dann halt sehen, welcher App-Server gerade wie intensiv mit welcher Datenbank redet, welcher Load-Balancer mit welchem Backend redet.
Mhm. Ja, also das Ding ist wohl, du installierst so ein Agent auf dem Server.
Genau.
Der dann irgendwie, also ich habe nicht so genau verstanden, aber es klang nur ein bisschen fies, so mit sich irgendwie ganz tief irgendwo reinsetzt.
Der muss ja
relativ und, tief. Und sich halt so den Traffic halt anguckt. Zu welchem, also der guckt sich halt auf jeden Fall an, was von wo nach wo geht, also welcher Source Port, Destination Port und Destination IP das halt ist. Und die bilden dann im Prinzip, das macht natürlich dann nur Sinn, wenn du mehrere Server hast, und bilden dann halt so ein Graph von Datenfluss zwischen deinen Komponenten halt ab, ne? Und
genau.
Die sind ein bisschen aware über das Protokoll, was da lang auch gesprochen wird.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie weit das geht. Ich krieg's gerade nicht ganz zusammen. Aber ja, also wenn man halt wirklich eine ganze Reihe von Servern hat, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung, um auch irgendwie so Engpässe oder sowas in der Richtung.
Engpässe und auch um Ausfälle, ja.
Ausfälle, sehen, vielleicht, ne? Auch sogar auf Fehlkonfigurationen.
Genau.
Du siehst irgendwie, hier sind irgendwie 5 Server, aber nur 3 kriegen irgendwie Traffic ab.
Genau.
So, was ist denn da los?
Und so wie ich das sehe, macht er auch Deployment-Annotierungen. Also du weißt halt, okay, ja, hier habe ich ein
Deployment gehabt. In der Zeit gucken, was dann zu dem Zeitpunkt sich verändert hat und sowas, ja.
Genau, und der weiß dann halt irgendwie, integriert sich super mit New Relic, Chef, Puppet und ja, hat da, also man kriegt dann halt auch irgendwelche Änderungen, die drumherum passiert sind, kann man in dieser Visualisierung dann irgendwie mit einfließen lassen.
Ja,
ja, sah auf jeden Fall ziemlich ziemlich beeindruckend aus.
Genau, kann man sich irgendwie anmelden? Ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob die schon so aus Beta raus sind, das gehört sich ja heutzutage ja nicht mehr. Man ist ja direkt erstmal irgendwie
direkt am Start.
Die Seite ist irgendwie gerade extrem langsam. Es geht mit Free los, 1 Gigabyte, also die rechnen das nach Daten pro Tag ab.
Mhm.
Also wenn du 1 Gigabyte pro Tag Datenfluss hast, dann ist das Free. Ab 2 kostet das $200. Ab 5 kostet das $400 und aha. Naja.
Jo.
Gut.
Ich ja, sowieso, Pricing ist interessant.
Ich habe da sowieso gerade keine Anmeldungsfall für, deswegen
ja.
Aber das klingt so, als könnte das schnell relativ teuer werden.
Also 1 Gigabyte Daten pro Tag, wenn ich da
das hat man schon mal schnell durchgesetzt.
Also
gerade so zwischen Servern, ne? Also.
Ja, ja. Klar.
Naja.
Also wenn ich jetzt allein bei so einem kleineren Projekt da, das ist zwischen Datenbank-Server und App-Server, da fließt schon mal 1 Gigabyte pro Tag locker.
Mhm. Und dann deswegen musst du ja auch zahlen dafür. Kommst halt nicht in den Freeplan. Musst du dann schon 200 Tacken hinlegen.
Ja, ich glaube sogar mehr als 200 Tacken.
Ja.
Also, so, ja.
Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass ich finde es ehrlich gesagt interessant, dass das am Durchsatz festgemacht wird und nicht an der Anzahl der Servern.
Ja, was aber voll cool ist eigentlich.
Weiß ich nicht. Also es kommt auf deinen Anwendungsfall an, ne? Also ich meine, wenn du viele Server hast, dann reden die auch normalerweise viel miteinander. Also das ist ja der...
Ja, genau. Also in der Regel ist es wahrscheinlich...
Da gibt es ja schon einen Zusammenhang.
Skaliert es so miteinander
hoch. Ja, naja, ich weiß nicht. Pricing ist immer
genau. Aber es ist mal interessant, dass es nicht einfach nur an Serveranzahl, sondern an was anderem gemessen wird.
Jo.
Ja, dann...
Pushpin.
Pushpin.
Mhm.
Warte, was war nochmal die genaue Beschreibung
davon? Ich poste sie auch gerade... In
das
die
ist, Shownotes. Das ist cool. Es ist ein HTTP Reverse Proxy, der Streaming und Long Polling unterstützt.
Genau, also es ist quasi so ein Enabler.
Enabler.
Was für ein Wort. Ja, also ne, du hängst quasi, du hast deine nicht Websocket Long Polling sonstiges fähiges Backend irgendwie am Start. Möchtest aber gerne dann doch irgendwie Push-Kram machen.
Ja.
Irgendwie so ein bisschen interaktiver und hast nicht gesehen. Und genau, und du kannst quasi Pushpin dazwischen klemmen. Das ist, glaube ich, in C oder C++ geschriebener Proxy, der die meiste Zeit einfach nur transparent Sachen durchreicht. Der aber mit, ich glaube, das geht dann über spezielle Verben oder Endpunkte oder so, kann man halt auch gegen den Proxy sprechen. Und kann quasi veranlassen, irgendwie die Verbindung zum Client mal aufrechtzuerhalten. Und zum Backend raus ist es aber dann, sind das aber einfach ganz normale HTTP-Request-Responses, die da ausgetauscht werden. Und Pushpin leitet dann quasi an den Backend-Server Sachen weiter, wenn vom Client irgendwas weiterzureichen ist.
Ja.
Beziehungsweise, wenn es halt andersrum geht, also du halt quasi zum Beispiel eine Notification für den User hast, dann sprichst du halt auch mit Pushpin, referenzierst dann irgendwie so eine Session-ID und irgendwie sowas und Pushpin leitet das dann halt weiter. Ne? Also du hast quasi beim Backend hin hast du halt nichts Spezielles, was irgendwie mit langen Connections oder sonstigem, langen Sessions oder sowas zurechtkommen muss.
Ja, das macht alles Pushpin
für sondern dich. Das macht halt Pushpin für dich, genau.
Okay, und Pushpin selber besteht irgendwie aus 4 Prozessen, steht hier, Mongrel 2, Curl, Pushpin Proxy und Pushpin Händler.
Ja, das also habe ich mir nicht so genau angeguckt.
Scheint
eine relativ. Aber ich meine, das ist so ein C-Ding. Ich meine,
ja, so ein Teile der Sourcen sind auf jeden Fall in C, ja. Der Händler ist in Python. Der, ja. Naja, whatever. Ist auf jeden Fall
ist ein interessanter Geschichte. Ansatz. Ist ein interessanter Ansatz. Inwieweit das, also ich überlege jetzt gerade mal so mit, so was jetzt so mit Rails 4 kommt und gibt es nicht in Rack auch jetzt irgendwie irgendwelche Drafts für neue Streaming-API und sowas?
Eine neue, weil es gab ja schon
eine. Es gab schon mal eine, ich meine, dass da irgendwie gerade dann gearbeitet wird
und für in Rails 4 gibt es auch eine neue. Ja.
Da gab es ja auch was.
Ja, aber ich glaube, da geht, glaube ich, stärker noch so ein bisschen dieser Fokus hin mit, dass du irgendwie schon, also auch so von dem Ganzen, wie das Rendering läuft. Ich meine, dass da auch noch einiges passiert ist. Abgesehen davon gibt es natürlich dann doch die ein oder andere Library, die das irgendwie macht.
Ja.
Ja, also gut, es gibt natürlich noch mehr als Rails, aber ja. Ich finde den Ansatz halt ganz interessant. Ich weiß nicht genau, wo ich das eingesetzt hätte jetzt in der Vergangenheit, wenn ich es gehabt hätte.
Ja, es ist auf der spezielle Anwendungsfälle dann auch.
Ja, wobei ich glaube, das wird eher zunehmen, ne? Also dass du.
Ja, gerade wenn du diese hier Single-Page-Applications machst, dann ist sowas, glaube ich, ganz cool.
Es ist halt noch ein weiteres Level mit noch weniger Latenz und so weiter. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, und wenn man halt einen Anwendungsfall dafür hat, dann ist das sicherlich auch ganz schön, dass es da schon was gibt.
Cool.
Genau.
Ja, dann haben wir noch was Witziges gefunden.
Ja, Starlog.net.
Komplett in HTML5 und CSS und alles.
Was ist das überhaupt?
Da gibt man ein GitHub-Repository seiner Wahl ein, inklusive Username davor, und bekommt Star Wars-like die Commit-Nachrichten angezeigt. Die scrollen dann da so ins Nichts durch.
Ins Universum.
Genau. Ja, das war's dann auch
schon. Geiler Scheiß.
Dann, weil auf app.net der Klaus letzt gesagt hatte, er müsste jetzt doch mal WimScript lernen.
WimScript,
um seinen Wim zu skripten und Plugins in Film zu schreiben, so nativ Plugins zu schreiben.
Mhm.
Und ich auch da letzt irgendwo nach was gesucht habe, habe ich mich erinnert, es gibt das Learn WimScript the Hard Way von Steve Losch. Und das ist die Webseite, muss man nichts für bezahlen, man kann sie auch als PDF kaufen. Und da ist das ganz gut erklärt. So durch, ja, da wird halt WimScript erklärt.
Mhm.
Ich habe es jetzt irgendwie nicht komplett durchgearbeitet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wofür ich es gebraucht habe, aber habe die Seite auf jeden Fall gefunden, und es war sehr umfangreich, eine ganz gute Ressource, um irgendwie Kram zu machen und das stärker zu verstehen. Wenn man allerdings keine Lust auf dieses krude WimScript hat, was irgendwie ein bisschen.
Tippt man Emacs und Lisp.
Ja. Oder
Sublime und Python.
Ja, oder TextMate 2.
Und Ruby.
Ach, haben die tatsächlich embedded?
Keine Ahnung.
Das glaube ich nicht.
Ist ja so wie vorher auch wahrscheinlich.
Ja, aber es war ja auch dann nur so ein Prozess callen. Genau. Und
das aber geht das geht nicht. Halt auch mit Vim.
Genau. Da gibt es halt auch verschiedene Bindings an alle möglichen Skriptsprachen. Unter anderem Python und Ruby. Das sind so, und ganz viele Sachen entstehen halt in Python, weniger in Ruby. Und da gibt es auf jeden Fall irgendwie relativ viele Plugins, die halt irgendwie in Python eingebaut sind. Der Nachteil ist, man verlässt halt Vim Land, ne? Weil der macht halt so ein Eval. Und das Ergebnis das
performt
dann
halt nicht so gut, ja. Aber ja, das WimScript sieht auch sehr komisch aus, oder?
Ich glaube noch nicht mal, dass Performen da das Problem ist, sondern eher so Debugging ist halt. Also Drawbacks habe ich jetzt nirgendwo gefunden, so von wegen, hier Performance ist schlecht. Sondern
und Debugging, das WimScript-Debugging ist exzellent.
Ja, ich glaube, es ist einfach besser, also weniger schlecht als das andere, weil es so integriert ist.
Ja,
und der Vorteil bei WimScript ist halt, man muss diese Language Bindings halt einkompilieren, und die sind halt nicht immer einkompiliert. Also wenn man sich zum Beispiel auf Mac OS X den Standard Vim anguckt, der hat keine Ruby Bindings am Start. Und auch das Standardpaket auf den Linux-Maschinen haben, glaube ich, auch weniger Features. Also man kann halt nicht immer sicherstellen, dass das da ist. Aber wenn man jetzt so bei sich lokal das teilt.
Ist das bei MacVim? Also das MacVim-Binary ist das?
Das MacVim macht hier Feature Set Huge, da ist
alles an.
Python, Ruby, alles an. Da, das braucht man ja auch, also um X11-Bindings zu bekommen. Muss ja dann an sein. Wenn man.
Ja. Für MacVim.
Genau.
Was hat das mit X11 zu tun?
Ja, damit dieses Grafische da funktioniert.
Da brauchst du kein X-Server für.
Naja, was weiß ich denn, was die da machen?
Dinge.
Stand da auf jeden Fall irgendwie so in den Zusammenhang.
Aha.
Es kompiliert auf jeden Fall mit dem Feature Set Huge, was irgendwie das Größte ist, was geht.
Der Bloatbear.
Genau. Hat geklopft.
Hallo. Ich habe Features mitgebracht. Lasst mich raus.
Gut. Ja, so viel zum Cool Stuff.
So viel zum WimScripten, genau.
Ja, dann haben wir so Verschiedenes, was sich irgendwie nicht so konkret irgendwie einsortieren lässt.
Macht nichts. Genau. Was ganz Cooles gefunden, irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, also tatsächlich die Mühe gemacht, rauszufinden, in welcher Sprache wie viel geflucht wird.
Ja, man muss dazu sagen, das Ding ist schon 3 Jahre alt, ne? 2 Jahre alt.
Ja.
Das ist jetzt, da gab es jetzt nur ein Update.
Okay, ja, ich habe es jetzt wiedergefunden, also das erste Mal gefunden.
Also das wurde nochmal durchs Dorf getrieben. Dieses hier, der Titel ist irgendwie Amount of Profanity in Git Commit Messages per Programming Language. Und da gab es jetzt halt ein paar Edits, die halt bei Popular Demand halt irgendwie noch so ein bisschen hier Swear Words noch mit aufgenommen haben und irgendwie andere Darstellungen noch und Perl wurde noch mit aufgenommen und so. Genau, deswegen ist das nochmal irgendwie, es gab auch einen Fehler bei der Berechnung von irgendwas. Deswegen wurde das nochmal erwähnt. Und deswegen ging es auch nochmal durch Twitter rum oder wo auch immer.
Ja, bin ich froh drüber, weil sonst hätte ich es damals habe ich
nicht. Ich habe das damals schon entdeckt und ich fand es damals schon extrem lustig. Also welche Sprache, wo am meisten geflucht wird, welche Wörter am häufigsten vorkommen. Also Shit ist irgendwie mit halt doppelt so viel wie Fuck und Piss und Motherfucker sind halt so dann unten weg irgendwo. Das wird dann ein bisschen NSFW hier.
Ja, und aber hier WTF und LOL.
Ja, auch relativ LOL. LOL finde ich auch ziemlich geil. Der Top-Reiter am meisten Fluchen ist C++. Dann mit ganz kurzem Abstand kommt Ruby. Und dann auch nicht mehr so weit weg ist dann JavaScript. Und dann kommt erstmal ein bisschen nichts mehr. Und dann kommt Perl, C#. Und PHP fluchen die gar nicht.
Sie haben einfach aufgegeben.
Meinst du?
Resignation.
Die haben wahrscheinlich kein Git. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was da passiert.
Ja, aber interessant ist vielleicht nochmal zu sagen, es sind irgendwie knapp 1 Million Commit-Nachrichten analysiert worden.
Ja,
das ist schon,
schon eine Menge.
Cool.
Fundiert.
Ja.
Ja, allumfassend.
Allumfassend fundiert.
Und richtig, DM. Nee, ist von 2011 irgendwann, aber jetzt nochmal neu aufgeploppt.
Ja. Ja, auf jeden Fall eine lustige Sache.
Bling,
dann Bling. Chromium hat WebKit rausgeworfen und Blink jetzt verwendet, was ein WebKit-Fork ist, ne?
Jo.
Ja, ist irgendwie toller, bunter, größer, besserer.
Ja, es gab ja dann 1000 Diskussionen, ja, warum machen die das? Ja, damit sie irgendwie Apple ans Bein pinkeln können und nicht mehr irgendwie da mitlaufen müssen.
Ja, und damals haben sich alle aufgeregt, als WebKit von KHTML geforkt ist.
Ja, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht genau, was sie sich da wirklich mit versprechen, also ob es wirklich so diese reine Einflussnahme ist oder ob sie tatsächlich einen Grund haben, das irgendwie nochmal anders aufzuziehen.
Also so wie es in letzter Zeit abzeichnet bei Google, vermute ich ja eher, dass es darum geht, mehr Einflussnahme in ihrem Browser zu haben.
Ja, super. Heißt dann also, neue, tolle, proprietäre Features in dem einen Browser und...
Ja, für die ganzen, also wenn du dir anguckst, was in diesem Google Web Store, in diesem Chrome Web Store da ist, was da
voll
im Browser an Zeug läuft.
Ja, aber die Frage ist halt, ist das halt wirklich ein Grund, dann da wegzubranchen? Also
keine
ist
Ahnung.
Ja kein Branch... Ist es ein Branch? Nee, ist kein Branch.
Das ist ein Fork von
Ist das ein Fork tatsächlich? Ich dachte,
wir haben irgendwas schon gemacht.
Naja, auf jeden Fall. Gerade das sollte ja doch eigentlich Motivation sein, irgendwie da auch irgendwie WebKit weiterzubringen. Und also, wie soll ich sagen, ne? Also diese gemeinsamen Anstrengungen da, da irgendwie dran festzuhalten, weil das. Also
ja, hätte ich auch besser
gefunden. Ich hoffe jetzt nicht, dass, also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, aber ich hoffe halt.
Vor ein paar Folgen haben wir noch das Ende des Browserkriegs.
Genau, und vielleicht erleben wir jetzt wieder eine Renaissance des Browserkrieges hier.
Wieder aufflammen.
Was natürlich eigentlich ein bisschen doof wäre.
Ja, total.
Also gerade weil Chrome eigentlich ja sonst immer so Vorreiter in Webstandards und Webtechnologien irgendwie ist und war.
Ja.
Mitunter immer die ersten, die irgendwelche Drafts implementiert haben, um irgendwie so neue Sachen, also hier WebRTC zum Beispiel. Immer ganz, ganz vorne irgendwie dabei und ist natürlich schade, wenn da jetzt nicht mehr so viel Upstream nach WebKit wieder geht oder keine Ahnung, was da passiert. Also das wird sich zeigen.
Ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die da stattgefunden hat. Muss man beobachten.
Jetzt haben sie halt nicht nur
eine eigene JavaScript-Engine, sondern auch eine eigene Render-Engine.
Ja. Dann von via Dennis von den Mobile Max auf Twitter gefunden, irgendwie 25 iOS-Performance-Tipps. Kann ich mich nicht weiter zu äußern. Bin davon ausgegangen, wenn der Dennis das vertwittert, dann kann das nicht ganz schlecht sein. Kein iOS-Entwickler. Die iOS-Entwickler unter unseren Hörern können ja vielleicht einmal sagen, ob das gut oder schlecht.
Aha. Wie ist das denn da reingerutscht?
Was denn?
Nee, schon gut.
Dann eine ganz lustige Diskussion, die ich per Zufall auf Twitter mitbekommen habe. Steve Klepnick hatte gefragt, Git Checkout macht es genau eine Sache oder viel zu viele? Und irgendwie nach dann, keine Ahnung, Zeit X meinte er, ja, ganz interessant. Die meisten hätten geantwortet, es macht viel zu viel. Mhm. Und er meinte dann aber, was eigentlich nicht richtig ist, weil es macht nämlich genau eine Sache.
Was macht Git Checkout denn eigentlich?
Also wie kann man drauf kommen, dass das ganz viele Sachen macht? Also was passiert da? Es setzt den Head um. Das ist eigentlich das. Warte, Moment.
Ja.
Also man benutzt es täglich, ne?
Da aber kommen wir nämlich dann auch wieder.
Also wenn halt die Diskussion halt darum, ich habe die Diskussion nicht verfolgt, aber wenn es jetzt darum geht, was das jetzt macht und zu viel macht, also wie kann einer der Meinung sein, es macht eine Sache? Und wie können andere der Meinung sein, das macht zu viel?
Ja, also viele Sachen. Quintessenz war dann halt, also unter anderem waren halt Antworten, ich wusste gar nicht, dass es ein Git-Checkout gibt.
Oh Gott. Ja gut, aber tut mir leid, also die können dann ja nicht wirklich
genau
mit Git gearbeitet
das
haben.
Das ist richtig. Es ist auf jeden Fall so, dass also Hintergrund war so ein bisschen, ne, Git UI ist halt relativ kompliziert, ne, zu verstehen, was da alles so passiert und was
Git
so
selber los ist halt einfach kompliziert.
Genau, und deswegen also für mich sah es halt so aus, die meisten Leute wissen überhaupt gar nicht, was Git Checkout macht und irgendwie ja, macht wahrscheinlich voll viel. Es wird wahrscheinlich nicht nur eine einzige Sache machen.
Aber es war niemand da, der ernsthaft behauptet hat, Git Checkout macht zu viel und ich weiß, was Git Checkout macht.
Das habe ich, die Antworten konkret habe ich mir jetzt nicht angeguckt.
War wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Ja, es war ein bisschen mehr, ne? Also wenn Steve Klepnick sowas fragt, dann antworten halt immer ein paar Leute.
Ah.
Ja, eine habe ich halt gesehen hier, ja, Git Checkout wusste ich nicht, dass das gibt. War nur Git Clone.
Und wie wechselt man dann in einen Branch?
Ja, der kam halt von SVN und da wäre Branch ja immer so doof und deswegen würde das nicht machen. Egal. Wichtig ist halt, es macht halt nur eine Sache. Gary Bernard hat dann aber direkt gesagt, ne, macht sie eigentlich auch nicht. Es macht auf jeden Fall schon mal zwei. Branch switchen und Files updaten. Und die werden dann, hätten eigentlich auch nichts miteinander zu tun und deswegen wäre eigentlich doch eher, es macht viel zu viel.
Boah, ist aber, ich bin ja relativ froh, dass es das gleichzeitig macht, weil ansonsten wäre ich ja völlig...
Ja, ich glaube, das ist ja wahnsinnig, genau. Interessant ist ja irgendwie einfach nur, dass das, ne, ist halt so ein kompliziertes System. Es lässt sich halt, man kann da nicht einfach irgendwie fragen und jeder sagt, jojo, macht genau das.
Ja, ich finde das komplizierte System erinnert mich wieder daran, dass man ab und zu mal zu beliebigen Git-Subkommandos mal die Manpage aufmachen kann, zwischendurch.
Genau.
Und man findet jedes Mal neue interessante Flags und Trigger, die man setzen möchte und so vielleicht auch bei Git-Checkout, weiß ich nicht, habe ich noch lange nicht mehr gemacht.
Weiß ich nicht.
Und Dirks Quintessenz auf jeden Fall ist, dass Konversationstracking auf Twitter doof ist.
Das ist total doof.
Und wo ist das besser?
Bei app.net natürlich.
Bei ADN und da wären wir nämlich dann schon direkt so beim nächsten Thema. Aber zum Thema Konversationstracking, da ging das ja, wie war das nochmal? Es bezieht, also der app.net trackt das über, wo du geantwortet hast und nicht
genau,
über den direkten Reply.
Genau, oder? Und der kann auch so Branches aufziehen.
Ja.
Gibt es dann auch so Visualisierungstools, lässt sich in NSFW nachhören. Und da gibt es auch bestimmt den Link dazu. Aber das ist auf jeden Fall ganz cool, ne? Weil bei der Konversation Steve Klepnick, Gary Bernhardt und die Antworten, das ist halt dann so ein Zusammengesuche.
Eigentlich brauchst du da halt so ein Threading, ne?
Ja, das macht das ja. Also das splittet das dann so auf und weiß, okay, hier ist jetzt ein anderer Konversationsstrang abgegangen. Und
schon haben wir ein Forum implementiert.
Richtig.
So in einer gewissen Art und Weise, so ohne.
App.net ist eigentlich ein Forum.
Ja.
Jetzt haben wir es.
Das ist eigentlich ein PHP-Bulletin-Board. In anderem Gewand.
Genau. Aber PHP-BB ist ja bei Google Summer of
Code. Weiß man eigentlich, womit ADN implementiert ist?
PHP-BB. Deswegen ist auch bei Google Summer of Code. Nee, keine Ahnung, wie das implementiert ist. Das ist eine gute Frage.
Also von der Architektur habe ich bisher noch relativ wenig mitbekommen. Also ich weiß, dass die teilweise eher auf AWS aussetzen, also so S3-Kram und so als Content ist da auf jeden Fall drin. Aber wie weit da, was da sonst so an Technologie, habe ich noch gar nicht gesehen.
Aber nehmen die noch nicht auch EC2?
Keine Ahnung.
Ist das nicht der Grund, warum sie kein IPv6? Man macht nicht IPv6? Ich weiß es nicht. Aber
du wirfst da, glaube ich, gerade Sachen durcheinander.
Das ist kein
gutes Aber ich weiß es nicht genau.
Das passiert.
Aber
wäre auf jeden Fall interessant, mal da ein bisschen mehr drüber zu hören. Das ist eigentlich eine.
Also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht explizit geschaut, was da tatsächlich benutzt wird, aber es ist jetzt, also normalerweise wird das doch, glaube ich, einem dann eher entgegengespült, wenn da groß was drüber erzählt wird.
Also, ja, genau. Also klar, sie sind jetzt noch nicht ganz so riesig, aber.
In meiner Bubble kam es noch nicht an.
Genau. Naja, ich habe auf jeden Fall in dem Zuge nochmal eine Seite gefunden, wo alles Mögliche aufgelistet ist, was man mit ADN machen kann.
Wie heißt die Seite?
Bubkis.
Bubkis. Bubkis?
Ich bin kack.
Mit einem ganz geilen Logo.
Bubkis.
Es ist so ein Blog zu ADN-Kram.
Ja.
Muss man irgendwie so sagen, ne?
Bubkis halt. Naja, da gibt es auf jeden Fall so eine Ansammlung von Sachen, die so um das ganze App.NET-Plattform, um die ganze App.NET-Plattform entstanden sind. Und ja, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen auf eingehen.
Sind da geht es auch zum Beispiel, dieses Thread-Tool wird da, glaube ich, auch diskutiert, ne?
Genau. Thread-Tool, Messaging, es gibt ja irgendwie dieses Peta, was irgendwie Chat ist auf ADN-Basis. Blogging haben Leute damit gemacht, weil man kann ja mehr als 256 Zeichen machen in diesen Metadaten an den Nachrichten. Mhm. Natürlich die ganzen Media-Kram, also es ist ja relativ offensichtlich, diese File-API von App.NET irgendwie zu verwenden. Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant, was da so drumherum entsteht, fand ich.
Cool. Ja, kann man mal reingucken.
Genau.
Das ist alles von dir hier.
Oh. Entschuldigung.
Ja.
Einfach. So, dann habe ich gefunden, Shodan.
Aha.
Wie auch immer, vielleicht spricht man
so. Eine beängstigende Suchmaschine. Noch beängstigender als Google, ja?
Ja.
Die Management Summary?
Bei Shodan, die tracken nicht Inhalt, sondern so Maschinen. Kann man vielleicht so sagen. Also da kannst du halt den Geek-Stammtisch kann man da nicht eingeben, weil es irgendwie dann eigentlich, oder? Warte, ging der Geek-Stammtisch? Nee, den habe ich nämlich nicht gefunden.
Computer Search Engine ist der offizielle.
Genau, Titel? Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal google.de eintippt, dann kriegt man halt als Ergebnis,
Also wenn ich da jetzt mal meinen Server eingebe hier.
Genau, wo die Location, welche Webserver das irgendwie als Location
die doof, Match Any Host, die haben nur keine Ahnung.
Genau, also eigentlich, warum das jetzt so beängstigend sein soll, habe ich ja, so halb verstanden, aber die schneiden auf jeden Fall irgendwie so Maschinen untereinander mit. Ist ganz witzig. Ich weiß jetzt nicht, wofür man das braucht, ob da jetzt auch nicht Stunden rein investiert. Aber man kann dann irgendwie dann auch noch nach HTTP
eingrenzen. Shodan runs 24/7 and collects information on about 500 million connected devices and searches each.
Ah, man kann, ach guck mal, das habe ich gar nicht gesehen das letzte Mal. Man kann irgendwie dann sagen, Hostname.
Countless Suche. Traffic lights, security cameras, home automation collected on internet.
Man kann dann auch hier sagen, irgendwie ich will Sachen, die per SSH sind. Hostname google.de, Port 22. Ja, okay.
Ich glaube, das geht dann mehr so in die Richtung, die Sachen aufdecken, die man eigentlich bei Google nicht so findet, ne?
Ja, genau.
Der ursprüngliche Post kommt von Gizmodo. Da kann man auch nochmal dazu hängen.
Ja.
Interessant.
Ja. Fand ich auf jeden Fall. Ja, habe ich vorhin drauf geklickt, weil eine beängstigende Suchmaschine als Google.
Ja.
Dann
hier ein bisschen Weltuntergangsstimmung.
Genau, der PC-Markt bricht ein. Und Schuld ist Windows 8, haben die Analysten gesagt. Also er ist irgendwie massiver eingebrochen als erwartet.
Bricht er nicht, also ich habe immer das Gefühl, er bricht seit Jahren ein.
Genau, er bricht auch seit Jahren ein, aber jetzt, seitdem Windows 8 da ist, ist noch schlimmer als sonst. Und Schuld fand ich auch ganz, ganz witzig, weil Windows 8 so revolutionär neu ist. Deswegen kauft jetzt keiner mehr einen PC.
Sind alle abgeschreckt. Genau, weil, oh nee, das, der vertraute Startbutton wäre weg und jetzt ist so ein, die Welt zu Ende.
So ein Schwachsinn.
Ja. So naja. Fand ich auf jeden Fall, also, das, ja. Großer, ja. Großer Schwachsinn. Das trifft, glaube ich, ganz gut.
Ich finde das halt, also, das ist ja auch, was Tim Pritlove immer erzählt, so von wegen irgendwie so Absatz von PC-Kram und so, hat keine Ahnung, wo er immer seine Zahlen her hat, aber ich meine, der prophezeit ja auch regelmäßig den Untergang von Unternehmen.
Ja.
Aber boah, nee, worauf wollte ich jetzt hinaus?
Ich weiß
Achso, nicht. Ich habe gedacht, dass der PC-Markt sowieso schon seit Jahren
ja, der nimmt ja auch
seit um etliche Jahren Prozentpunkte schrumpft. So konstant. Und die einzigen, die konstant wachsen, sind irgendwie Apple.
Genau.
Sonst gibt's da irgendwie nichts. Auch so große, wirklich große PC-Retailer, denen geht's halt auch alle nicht gut.
Siehe Dell.
Dell ist halt irgendwie am...
Ja, und Judith Packard laut diesem Artikel hat einen Absatzeinbruch von über 23% gehabt.
Haben die nicht sogar ihr... Ach ja, genau. War das bei HP nicht so, dass sie ihren Customer-Sektor erst komplett zumachen wollten und dann doch wieder...
Echt,
dann kam irgendwie so ein, wie war das denn, dann kam irgendwie ein neuer Manager oder ein neuer CEO oder irgendwas in der Richtung und dann wurde das auf einmal wieder nach vorne gestellt.
Ah, okay.
Also erst wurde es halt, sollte es eingeschampft werden und dann ist es auf einmal das wichtigste Zugpferd oder irgendwie so, also ganz absurde Geschichten.
Ist klar.
Die haben halt ja letzten Endes ja alle das gleiche Problem, ne? Also es ist halt ein Riesenmarkt vom Volumen her. Du kannst aber halt da nicht wirklich hochpreisig mit ausreichenden Margen irgendwie Sachen verkaufen, ne? Also
genau.
Du bist halt irgendwie auf deinem, bist halt da auf, also wahrscheinlich zum Großteil, also das größte Volumen wird halt wirklich so Billigsektor sein. Und das wird natürlich dann sehr, sehr schwierig, da auch profitabel irgendwie zu operieren, ne? Und da auch irgendwie große Sprünge zu machen, irgendwie innovativ sein und entwickeln. Das ist natürlich extrem schwierig, wenn du halt immer gucken musst, dass du da nicht also, dass du so ne, da überlebst da
genau.
In der Ecke. Ne? Und
genau.
Ich meine, auch wenn es absurd und unanständig ist, was Apple an Gewinnmargen einfährt.
Ja.
Aber die können natürlich sich ganz anders bewegen in ihrem Markt. Ne?
Ja, also, natürlich. Also
wenn da jetzt irgendwie ein nennenswerter Konkurrent kommen würde, dann senkt Apple einfach ein Stück weit die Preise und dann auf einmal,
das ist halt dann wieder.
Da ist halt so viel Luft drin, also ja. Wenn da 20-30% Margen drin sind oder noch mehr, dann, ja, ne, ist halt ja. Einfach ganz andere Basis und ich glaube, das ist halt in dem PC-Markt sogar das Hauptproblem.
Ja, auf jeden Fall.
Also es gibt natürlich auch High-Quality, High-Price-Segmente, aber das ist wahrscheinlich eher...
Ja, und selbst die Billo-Kisten oder diese, ja, die halten halt auch jetzt einfach viel länger, ne? Ich meine, also ich glaube halt mittlerweile ist die Halbwertszeit einfach auch ein bisschen höher geworden.
Die Halbwertszeit ist höher geworden, wobei, also in dem günstigen, es kommt immer darauf an, was man für Ansprüche hat, ne? Also ich sehe es halt immer noch regelmäßig bei Leuten, die irgendwie so eine Windows-Möhre haben und der Akku halt nach einem halben Jahr halt völlig im Arsch ist, ne?
Ja,
also
ja,
das klar. Ist halt, also so viel zum Thema Halbwertszeit, weiß ich nicht.
Ja, okay, mobile Geräte sind das.
Mobile Geräte, ja gut. Ich
wenn du jetzt
ja, so Desktop nimmst, du hast recht. Ich bewege mich halt hauptsächlich auch in, also ich kenne halt eigentlich kaum noch jemanden, der einen Desktop-PC hat.
Ja, ist halt viel Firmen- oder Unternehmenskontext, ne?
Schätze ja, ich mal. Ja, das stimmt.
Und die Kissen stehen dann halt einfach da Ewigkeiten rum.
Ja.
Was sicherlich auch einen Großteil des Absatzes macht. Und Lenovo übrigens keine Umsatzeinbrüche oder Absatzeinbrüche,
ja.
Wohl laut diesem
Artikel. Okay.
Ja, aber die Leute kommen ja dann trotzdem klar, ne? Dann wird halt gesagt, ey, wenn ich hier mein Laptop aufklappe, brauche ich erstmal Strom.
Ja. Ja, erst gestern gehört.
Genau.
Ja, nee, das stimmt.
Und die Maschinen an sich laufen halt, ne? Du hast dann halt, und meistens sind das ja auch Leute, die rennen dann halt nicht dauernd da mobil mit rum. Die sitzen halt immer am Strom, ist halt dann einfach ein mobiler Rechner geworden.
Ja.
Und da ist das dann wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm.
Aber auch gerade ein mobiler Bereich, ich glaube nennenswert Marktanteile gibt es, glaube ich, nicht. Also in diesem über 1000 Dollar Bereich ist, glaube ich, Apple so mit Abstand der größte, ich glaube 90% oder sogar noch mehr.
In dem Bereich werden halt von
Lenovo, ne? Ja, aber das muss man sich mal vorstellen, dass also bei diesem gigantischen Volumen, was es insgesamt gibt,
ja.
Wo Apple ja nur einen kleinen Teil von hat, aber die in diesem Segment über 1000 Dollar ist halt Apple so weit vorne, Und der ganze Rest ist halt wirklich halt der kleine Kram, ne?
Ja, das ist dann schon übel.
Echt krass.
Ja.
Naja,
ja,
also Windows 8 ist schuld am Einbruch des PC-Marktes.
Und vielleicht abschließend dazu ist, und es ist natürlich so, dass viele Leute auf Tablets ausweichen, ne? Weil die Zahlen gehen halt massiv hoch und nicht nur für ein iPad, sondern auch für die, also das stand halt auch in dem Artikel,
ja,
die Absatzzahlen für Tablet-Computer wachsen halt.
Ja, ne? Gerade wenn du sowieso irgendwie, im Büro halt dein Rechner hast und nur zu Hause für E-Mails ein bisschen surfen und Facebook.
Ja, und selbst was so Firmensachen angeht, jetzt habe ich schon öfter mitbekommen von irgendwie Finanzberatern, Versicherungsvertreter, die schleppen halt keine Rechner mehr mit, die haben halt Tablets dabei. Ob es jetzt iPad ist oder Android mit einem Stift, Unterschriftenerkennung, ist halt viel kompakter als ein Laptop. Kann man interaktiv irgendwie auch dann, aber auch schon jetzt öfter gehört, dass dann spezielle Anwendungen sind, die die ganze Portfolio dann entsprechend präsentieren.
Ja.
Ich glaube, auch da in diesem Bereich ist halt auch das Tablet eine gute Alternative für die Leute.
Ja, wo vorher noch ein Rechner gekauft wurde, fällt halt da einer weg. Oder wird halt nicht ersetzt durch einen neuen.
Genau.
Ja.
Tja, das auf jeden Fall zum PC-Markt. Schlimm ist es.
Ja.
Und dann was gefunden, Chad Fowler, der für die mehr als 6 Wunderkinder arbeitet. CTO ist der da, ne?
Ist er?
Oder ist er? Doch, bei 6 Wunderkinder ist er doch.
Der hat da vorher?
Weiß ich nicht, wo er vorher war. Ist auf jeden Fall in Berlin.
Ja.
Und isst Kuhäuter frittierte.
Ja. Weil
das da so gemacht wird in Berlin offensichtlich.
Das ist ja eklig.
Hat er, glaube ich, auch nur einmal gemacht.
Egal, aber er sagt, was sein Traummitarbeiter ist.
Sein Traummitarbeiter.
Who I want to hire.
Und
sein Blogpost.
Kann man sich gerne mal durchlesen. Für den Fall, dass einer unserer Hörer dabei ist, direkt bewerben, würde ich sagen. Sehr interessante Anforderungen.
Zum Beispiel?
Und zum Beispiel, Moment, Idle. Ja, genau, ich erinnere mich, der Blog geht gar nicht. Das habe ich in Instapaper nämlich dann geöffnet. Moment, ganz schrecklich. Das ist nämlich hier so ein kleines Fenster, was man dann in dem Fenster scrollen muss.
Oh Gott.
Ja, ich weiß nicht, wo, naja.
So ein iFrame. Ach du Scheiße.
Richtig. Ganz schlimm. So. Also, ja, was zum Beispiel, dass man irgendwie fokussiert arbeitet und irgendwie überall schon mal gearbeitet hat, keine Zeit für Zeremonie, pragmatic, dass man auch selbstsicher genug ist, dass andere auch geile Leute sind und nicht nur selber der coolste ist, dass man gerne Sachen beibringt und von anderen Leuten lernt, dass man irgendwie gut in vielen Programmiersprachen ist, dass man irgendwie mit einer gerade am liebsten arbeitet, aber jetzt nicht dogmatisch irgendwie mit da in seinen Sachen ist.
Mhm.
Relativ viel so Soft-Skill-Sachen. Interessant finde ich es vor allen Dingen, weil, also er sagt halt selber, er hat noch nie jemanden getroffen, der dieses Anforderungsportfolio.
Also es ist mehr so ein Wunsch.
Obwohl, nee, er hat geschrieben, irgendwie 2 oder 3 Leute, wo er gesagt hat, so jemand wie dich will ich einstellen.
Mhm.
Ist auf jeden Fall, kann man sich mal durchlesen, weil es sind insgesamt Ziele, an denen man selber wahrscheinlich arbeiten kann und die man auch erreichen kann, weil ganz viele davon sind halt so Soft Skills.
Ja. Also auch so ein bisschen dann einzureihen, so mit den anderen Soft Skills, die wir vorhin
hatten. Ja, diese, ne? Bad Programmer Sachen, genau.
Mhm. Sehr Meta heute hier.
Ja, total. Und sowieso, wenn man jetzt vielleicht auch auf der Suche nach Mitarbeitern ist, kann man daran vielleicht auch Leute versuchen zu messen.
Ja.
Wobei jetzt natürlich nicht komplett, ne, weil dann stellt man keine Leute ein. Aber das sind zumindest Dinge, auf die man bei seinen Mitarbeitern Wert legen sollte und die man auch als Unternehmenskultur so im Entwicklungskontext und vielleicht auch teilweise darüber hinaus pflegen sollte und hochhalten sollte, glaube ich.
Ja.
Passt auch ganz gut. Also Chad Fowler hatte das Buch Passionate Programmer geschrieben. Und da ist das ja auch im Grunde, wird das so beschrieben, wie man seine Karriere ein bisschen ankurbelt.
Weißt du, wer morgen Geburtstag hat?
Boah, müsste ich das wissen?
Yukihiro Matsumoto.
Oh ja, Mats hat morgen Geburtstag.
Ja.
Was schenken wir ihm denn?
Patch Release.
Das wäre gut, damit wir Ruby 2 endlich in Production einsetzen
können. So. Konstantin hat ja gesagt, er ist eine Patch Release.
Genau. Ja, habe ich gerade durch Zufall gesehen. Ach,
der Mats hat morgen Geburtstag. Also in deinem Xing-Profil. Der King hat gesagt, hier Geburtstagserinnerung für morgen. Mats. Okay. Ja. Ja, kommen wir abschließend zu den Events.
Ja, genau. Da haben wir vier.
Vier? Ich sehe hier fünf.
Fünf? Oh, fünf. Tatsächlich. Ja, die eine kam jetzt noch rein heute.
Genau. Also zum einen NoSQL Matters.
Wir haben jetzt keine chronologische korrekte Reihenfolge drin, ne?
Das ist irrelevant.
Ja.
Das können die Hörer selbstständig.
Das können die Hörer auf NerdHub sowieso nachgucken.
Genau. Selbstverständlich. Sind auch eigentlich alle, ja, egal.
Auf aber jeden Fall. Trotzdem erwähnungswert, Matters. Genau.
Und 26. und 27. im Komet in Köln.
Genau, übernächste Woche ist das. Ja. Freitag, Samstag.
Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es noch Tickets gibt.
Weiß ich auch nicht, aber ich glaube schon.
Und Keynote-Speaker Martin Fowler.
Sehr geil.
Insgesamt sieht das alles sehr,
es gibt noch
sehr
ein Training-Day am 25. am Donnerstag. Da muss man sich irgendwie separat nochmal für anmelden. Da ist irgendwie so, ja, so hands-on und ich weiß gar nicht genau, was da noch so auf dem Plan steht. Auf jeden Fall auf der Konferenz selber werden wir beide auch sein und uns auf jeden Fall über die Keynote mal reinziehen.
Definitiv.
Und diverse andere Sachen.
Also wer uns mal in live treffen möchte, jetzt auf den NoSQL Matters.
Soll mal Hallo sagen. Ja, also ich, ja, keine Ahnung. Also ich war ja letztes Jahr auch da, letztes Jahr auch einen Vortrag gehalten. Das ist eigentlich ganz cool. Also
auch, sehr guten Vortrag.
Was man so trifft. Ja, hast du ja nicht gesehen.
Nee.
Das Video vielleicht.
Aber ja.
Hast du das wirklich reingezogen?
Nein, ich habe den Blogpost gelesen.
Das Transkript. Ja, ja. Genau, hast du die ganzen Ends und nicht gehört. Ja.
Wie ich ja hier dann immer.
Genau, das wird organisiert von Triagenz, vom Frank, der ja auch schon mal hier war. Und ja.
Wo wir gerade bei Triagenz sind.
Genau.
Die hosten nächste Woche Mittwoch die Cologne AB.
Genau, am 17. Mittwoch.
Genau, da sollte es eigentlich Ruby's Magic geben. Ist leider muss nicht der Fall.
Fachfallen. Ja, das kam so überraschend wieder.
Ja,
dieser Termin. Ach,
ja, das wusste ich dann irgendwie seit zwei Wochen. Gestern habe ich es auch kommuniziert. Tut mir leid.
Ja, passiert. Nicht schlimm. Gibt noch weitere Gelegenheit. Auf jeden Fall, genau, bei Triagenz. Muss ich mal gucken, ob ich doch da ein bisschen echt können. Dann geht's aber dann direkt weiter.
Der Faust Friday.
Der Faust Friday mal wieder. Sehr cool. Wenn das Wetter stimmt, dann wahrscheinlich auch wieder mit Grillen und so.
Ja, das wäre jetzt mal Zeit. Der Frühling ist ja jetzt
quasi. Ist ja jetzt da, ja. Heute ohne Jacke und so. Genau. Und
mit Eis.
Mit Eis, oh ja.
Erste Eis gehabt.
Genau. DevOps Friday am Freitag, also nächsten Freitag bei Wer kennt wen. Da war ich noch gar nicht mit irgendeiner von unseren Veranstaltungen. Ich weiß gar nicht, ob wir da. Weiß gar nicht. Weißt du, wo wir sitzen?
Bei Wer kennt wen?
Weiß ich jetzt auch.
Moltke Straße.
Ah.
Irgendwo.
Ah, okay. Ja. Genau. Kann man auch vorbeischauen. Ist ja da mehr so ein bisschen. Ja, durchmischter als die.
Aber immer grandios.
Aber immer grandios und vor allem, was ich halt echt geil finde, das sind halt immer andere Leute auch. Also es gibt natürlich so einen Kern, den man halt immer wieder sieht.
Ja.
Aber es ist noch ein bisschen stärker als bei der Cologne AB, wo wir halt ja auch an verschiedenen Orten sind. Finde ich das halt beim DevHaus in der Regel so, dass da doch eine stärkere Neuzugangsquote irgendwie da ist. Also die letzten DevHaus, die waren halt auch immer relativ voll, 30 Leute plus ungefähr. Und immer neue Gesichter dabei. Also ziemlich, ziemlich
ja, cool. Ja, also das DevHaus profitiert sicherlich auch davon, dass es sich rar macht, ne?
Das ist halt ja, ist ein bisschen seltener, genau. Ist das kann durchaus sein, ja.
Und ist halt auch mehr so ein Socializing-Event-Charakter.
Ist auch vom Namen her ein bisschen offener, ne?
Ja, also ja, komplett offen eigentlich.
Ne? Genau. Ja, finde ich cool, was mal bei Rails Love in dem kleinen, schmalen Office in Ehrenfeld angefangen hat mit einer Kiste Bier.
Genau.
Ist jetzt ein bisschen gereift.
Eigentlich eine
wiederbelebt und jetzt gereift.
Ja. Genau. Fester Bestandteil der Kölner Dev-Szene eigentlich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Dann am 22.04. im Co-Labor. Die Liane hat das letzte Mal schon angekündigt. Nochmal darauf hinweisen, Rails Girls Follow-Up-Meeting.
Genau, am 22.04.
Was ist das für ein Tag?
Och, du Montag.
Immer Sachen. Montag, okay.
Ja, wenn der 19. DevHaus Freitag ist, dann ist der
ja, 20. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Und genau. Es ist vor allen Dingen Montag, weil am Montag, also an dem 22.04. startet die JAX in Mainz.
Auch. Das ist die JAX. Ach toll, dann kann man jetzt ja gar nicht zu Rails Girls gehen, wenn man eigentlich zur JAX wollte.
Nee, dann kann man eigentlich nicht zur JAX gehen, wenn man zu Rails Girls
wollte. Ach so, meine ich ja.
Was machen die Mädels denn dann?
Ja.
Was ist die JAX? Das ist
so die Java-Konferenz in Deutschland, glaube ich.
Genau. heute gelernt, es gibt da zwei von, eine Jax und eine Winterjax. Ja. Also das ist die zweimal im Jahr, ja, wahrscheinlich ja, so in einem halben Jahr dazwischen.
Aha.
Wieso kommen wir da drauf? Weil
wir jetzt Java machen.
Genau, ausschließlich. Wir haben uns eben vor dem Podcast einen der Vorträge schon mal in einem Preview reingezogen, und zwar Java auf Linux-Servern unter Hochlast.
Mhm.
Vom Oliver, der schon mal hier war in der 05.
Genau.
Und der wird da einen Vortrag über Java auf Linux-Maschinen unter Hochlast halten. Ganz coole Sache. Haben jetzt so im Einzelnen, so doof das klingt, da war es jetzt gar nicht so viel Neues für uns, weil da im Endeffekt viel so Linux-Kram, der einfach hilft, den man dann, wenn man da eher drauf deployed oder näher an diesen Maschinen ist, schon mal mitgekriegt hat. Sowas wie irgendwie List of Open Files und Netstat und irgendwie ein S-Trace, so Sachen halt.
Mhm.
Aber was anscheinend für die Java-Entwickler, die ja immer sehr weit weg von ihren Produktionsumgebungen sind,
dann, Enterprise.
Enterprise, genau, nicht immer ganz so offensichtlich ist. Und
ja, fand ich halt echt schön. Also danach dann nochmal so ganz klar geworden, wie grundlegend, fundamental anders auch die Umgebungen sind, ne? Also in denen man sich bewegt. Also nicht nur, dass das jetzt alles irgendwie durchspezifiziert und ne, Enterprise und so, ne? Also diese Ecke ist, sondern halt auch so von der ganzen Art, mit was man in Kontakt kommt, wo man sich halt drum kümmern muss und wo man sich halt nicht drum kümmern muss, dass das halt irgendwie fundamental unterschiedlich ist. Also jeder, der irgendwie doch eher so in dem Ruby-Umfeld, oder wahrscheinlich ist es für die meisten Python und JavaScript und sonstigen Entwickler ja auch so, man ist ja dann doch deutlich näher am Geschehen, man ist so ein bisschen Sysadmin auch immer mit und genau, also das fand ich nochmal schön, dass nochmal so vor Augen.
Die kulturellen Unterschiede da so liegen.
Ja, genau, auf der Ebene, wie man was betreibt. Also man wirft keinen Jar-File über den Zaun und dann der Sys-Admin fängt es auf und spielt es auf die Server.
Nee, man katapultiert einen Haufen von Dateien rüber.
Genau, man macht irgendwie Cup Production Deploy und läuft. Und wenn nicht, dann musst du per SSH drauf und gucken, was passiert ist.
Genau. So, ja. Einfach ist das.
Genau, weil da wird wahrscheinlich einigen Sys-Admins im größten Unternehmen schlecht, wenn man das dann erzählt, aber...
Genau. Wie, du hast Zugriff auf die Maschine?
Genau. Könntest ja Logfiles sehen.
Ja. Das geht nicht.
Nee, schön.
Dann, das war die Nummer 11.
Genau.
Das war am Anfang eigentlich gesagt. Ist auch egal.
Oh nein.
Das war die 11 vom Geekstammtisch.
Oh nein.
Das nächste Mal wieder mit einem Gast.
Ja.
Ich hoffe, ihr hattet auch so Spaß,
genau,
uns zuzuhören. Und ja,
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.